Hallo zurück im Funkhaus Auerstraße. Mein Name ist Sven Bortlisch. Heute Folge 32.2, also der zweite Teil der Aufzeichnung unserer Informationsveranstaltung zur Wärmewende. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte diesen dringend nachholen. Er wurde letzte Woche veröffentlicht. Wir gehen ohne viel Vorrede jetzt direkt in den zweiten Teil der Publikumsdiskussion. Viel Spaß.
Jetzt habe ich Arno Klare auf der Liste.
Ja, ich habe mich gemeldet, weil ich ja mal 8 Jahre lang im Deutschen Bundestag für Industrie zuständig war. Und Herr Dürnring hat ja gerade gesagt, wir hätten da immer noch nichts gebaut. Also wir haben über diese Themen, die Sie gerade angesprochen haben, schon geredet. Ab und zu war dann auch mal der Kollege Lohe dabei und den haben wir da als Fachmann dazugeholt und haben es da beraten. Das ist aber nur so eine kleine Vorbemerkung schon. Wir haben vor uns 2045 netto null. Wenn man das nicht schafft, wird es unglaublich teuer. Viel teurer als das, was wir jetzt investieren müssen. Potsdam-Institut hat vor kurzem eine Studie vorgelegt, renovierte, kein SPD-nahes Unternehmen oder so, oder Beraterkreis, sondern völlig unabhängig. Das wird um den Faktor 6 volkswirtschaftlich teurer, wenn wir nichts tun. Also wenn wir jetzt investieren, und zwar jeder einzelne von uns, und für jeden einzelnen von uns wird es teurer. Das muss man sich klar machen. Und netto null 2045 bedeutet 20 Jahre und der Rest von diesem Jahr. Das ist übermorgen. Also für mich nicht, da tun wir 72, jemand davon aus, da tun mir die Füße nicht mehr weh. Aber andere schon. So, die jüngeren Leute. Insofern haben wir da eine Riesenaufgabe. Der gesamte Gebäudebereich schlägt zu Buche mit 110 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. In der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ungefähr so viel wie der Pkw gestanden ist bei 100 Millionen. Da müssen wir auf null kommen. Da müssen wir schon mal tun. Und da braucht man auch ein paar Gesetze für, die die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Da sind Fehler gemacht worden, die ich sofort zu. So, und jetzt kommt noch ein Punkt, weil da gerade über die Finanzierung geredet worden ist. Wir geben uns im Moment nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, müssen wir dazu gern, der Illusion hin, als könnten wir die größte Transformation der Menschheitsgeschichte aus dem Cashflow finanzieren. Also aus dem Geld, was so immer reinkommt. Das ist eine Illusion. Das wird nicht funktionieren. Kein Unternehmen denkt so. Nur wir meinen, wir können das hinkriegen. Wenn ich noch was zu sagen hätte, alleine was zu sagen hätte, würde ich die KTF, also den Klima- und Transformationsfonds, schließen. An die Stelle dieses KTF eine Gesellschaft setzen, eine Transformationsgesellschaft, GmbH, 51% Bund, die anderen die Bundesländer. Und das Ding muss kreditfähig sein. Wir müssen dafür Kredite aufnehmen können. Wir reden über Investitionen, da kann man auch bei dem Potsdam-Institut nachlesen, von Billionen, nicht von Milliarden. Eine Million sind 1000 Milliarden. Ja? Also es sind unglaubliche Summen zu stellen. Und ich wäre sehr dankbar, wenn du zum Beispiel als nicht ganz unwichtiger Berater, VKU, das Thema ganz, ganz stark pushen. Denn sonst kommt man auf keinen grünen Zweig. Der Dönerin kommt auf keinen grünen Zweig. Die Bürger nicht, die hier sitzen. Und die Politik im Grunde auch. Letzter Satz zu Wasserstoff. Das ist, ich habe das immer kritisiert. Ich habe immer gesagt, Wasserstoff kommt jetzt bei den einzelnen Bürgern an ihrer Heizung nie an. Völlig bescheuert, dich darüber Gedanken zu machen. Das ist, ich sage es mal ganz böse, der FDP-Chimäre geschuldet, dass alles technologieoffen sein muss. Ja, die haben das immer wieder gewollt. Jetzt wollen sie das auch. Das ist eine völlige Illusion, das zu glauben, dass es funktionieren wird. Wenn Sie die Stahlherstellung bei ThyssenKrupp Steel mit 4 Hochöfen im Moment, wenn die jetzt über Direktreduktion Wasserstoff laufen sollen, wollen die 500 MW Elektrolyseur bauen auf dem Ding im Walsen. Der liefert nur ein Drittel der Energiemenge, die notwendig ist, um diese 4 Öfen betreiben zu können. Das ist 500 MW. Wir haben im Moment nur 66 in Deutschland installiert an Elektrolyse. Also das ist eine unglaubliche Zahl. Und dann zu glauben, dass ihr Haus, wo wir sind, ist egal wo, dann mit Wasserstoff geheizt würde, vergesst es einfach.
Ich glaube, die Erkenntnis greift aber auch sich ihren Weg. Aber die Herren neben mir scharren schon mit den Hufen und möchten gerne antworten.
Ja, aber ich will mal gerne aufnehmen, klar, was Sie gesagt haben. Ich fange vielleicht mal ein bisschen philosophisch an und sage mal, mein Spruch als Geschäftsführer ist 2 und 2 ist 4, meistens 3,8, meistens 4,1. Und so treffe ich meine Entscheidung. Und warum sage ich das? Weil ich glaube, das Festhalten an einem Ziel absolut null, so wie es Potsdam macht, ist falsch. Weil ich glaube, wir tun so, als wenn wir eine kleine, geschlossene Volkswirtschaft sind und keine Außenhandelsbeziehung haben. Wir sind im Prinzip eine verflochtene Wirtschaft. Und es ist vollkommen klar, dass wir so viel, wie es eben geht, reduzieren müssen. Die Frage ist, Sie kennen das mit dem abnehmenden Grenznutzen, wie weit ich damit runtergehe. Vielleicht bin ich nachher bei 10%, aber die 10% lösen nur 70% der Kosten aus, die wir heute im Prinzip dann hätten. Dann ist es vielleicht auch klug, und dann zu sagen, wir gehen ins Ausland und helfen da nochmal mit. Weil letztendlich macht CO2 nicht vor unseren Grenzen Halt, sondern es kommt auch von außen. Und die Diskussion muss auch stärker sich dem öffnen, wie es aus dem Ausland kommt. Und das ist auch etwas, wir tun so, als wenn wir auf einer Insel sitzen. Und wir sitzen nicht auf einer Insel.
Auf dem Strom in Norwegen.
Ja, deswegen glaube ich, dass man, so wie Sie es jetzt sagen, das ist mir zu dogmatisch. Das ist mir nicht pragmatisch genug. Wir sollten es versuchen. Wenn es nicht geht, müssen wir uns überlegen, warum es nicht geht und wie wir vielleicht ein paar andere Themen dann irgendwo anders erledigen können. Weil ansonsten, glaube ich, sind wir nämlich tatsächlich da. Mein schönes Beispiel ist immer, ich sage, unsere als Unternehmen, wir als Gesellschaft müssen erreichen, den Lkw-Fahrer, dessen Frau, die im Supermarkt arbeitet, halbtags, die zwei Kinder haben, und die müssen sich da leisten können, was wir diskutieren. Und von dem Punkt sind wir zum Teil meilenweit entfernt. Und wenn wir uns dem nicht wieder weiter annähern, wird es nicht gelingen. Wird es nicht mal gelingen, dass wir bei 30% ankommen von dem, was Sie sich vorstellen in der Ersparnis.
Also im Prinzip kann ich da mit Herrn Dönnebrink von dem Sinne her mitgehen, dass wir einfach international total verflochten sind. Und früher waren wir es mit dem Erdgas nicht. Wir haben aus Russland extrem billiges Pipeline-Gas bekommen und viele sehen sich in dieser Zeit zurück. Wenn man den Wärmemarkt anguckt, dann haben, wie gesagt, 52% der Haushalte über Gas versorgt und dann nochmal die an der Fernwärme hängen, nochmal 14-15% auch ganz stark gasbasiert über Großkraftwerke mit Wärme versorgt. Und diese alte Zeit mit alten Preisen ist vorbei. Und zwar für immer. Putin hat das einfach gekillt. So wie leider viele Menschen in der Ukraine auch. Und deswegen hängen wir jetzt an einem Erdgas-Weltmarktpreis. Ob wir wollen oder nicht. Und deswegen ist auch klar, dass wir diesen Erdgas-Weltmarktpreis mitatmen. Und wenn China hustet konjunkturell, dann kriegen wir das ja. Im Moment ist China konjunkturschwach unterwegs, Deutschland leider auch. Aber wenn dort das international anzieht, dann gehen die Erdgasmärkte eben schnell wieder auch hoch. Und das nehmen wir dann auch wieder voll mit. Das heißt, die alte Verlässlichkeit, ganz niedriger Gaspreis, billig Gas, unabhängig vom CO2-Thema, das ist vorbei. Muss eben allen einfach klar sein. Wir haben jetzt, darüber vorher kurz drüber gesprochen, immer noch fast einen doppelt so hohen Gaspreis wie jetzt vor der Energiekrise. Und wir haben letztes Jahr auch mal eben als Gesellschaft 40 Milliarden Euro bereitgestellt, damit die Wärmekunden nicht in die Riesenrechnung reingetrieben werden, wie diesen Erdgaspreisanstieg, diese Explosion des Preisanstiegs ja ausgelöst hätte. Das haben wir als Gesellschaft abgefedert über Schulden. Das können wir uns so auch nicht leisten. Deswegen ist eine Hinwendung zum Beispiel zum Thema erneuerbare Wärme völlig unabhängig von der Frage CO2. Da kommt ja alles noch oben drauf. Total sinnvoll. Geothermie bringt erstmal zum Beispiel eine riesige Verlässlichkeit. Natürlich kostet das was.
Bergbau, ganz, ganz viel Geothermie möglich.
Ja, aber dann hat man danach auf Jahrzehnte einen absolut verlässlichen Wärmepreis, der den Menschen angeboten werden kann, wo man sagt, wir versorgen uns klimaneutral mit Wärme. Das ist doch super. Und dann kommen natürlich die Klimawandelfolgen, die ohnehin passieren, oben drauf. Aber wie gesagt, der globale Zusammenhang, der ist nun einfach extrem wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eben auch Lösungen, die Menschen bezahlen können, versuchen anzubieten, weil sonst wir international auch zu wenig Nachahmer haben.
Thema Geothermie ist im Bereich Länderdreieck Belgien, Deutschland, Frankreich im Aachener Raum auch schon als Modell gedacht worden. Ich glaube, ich habe das vor 15 oder 20 Jahren besucht und leider ist das hat sich das nicht in dem Maße durchgesetzt, wie was man hier in der Bergbaugegend eigentlich denken würde. Aber jetzt habe ich Gerd Bachmann auf der Liste.
Vielleicht an die Dame, die Novia und andere Immobilienunternehmen spielen. Also Immobilia hat ja in unterschiedlichen Bereichen, ist eine AG, und in unterschiedlichen Bereichen wohnen sehr viele, ist die größte, ja, ist eine Aktiengesellschaft. Und die muss Ergebnis machen, da ist das eins. Darüber kann man lange diskutieren. Tatsache ist, im nördlichen Ruhrgebiet, da gibt es Immobilienunternehmen, kommunale, die wissen nicht mehr, ob sie ihr Geld an Nebenkosten, nicht an Nebenkosten bezahlt haben. Ich kenne einen Geschäftsführer, der sagt, ich muss 40-50% irgendwo herholen. Ich weiß nicht wo. Das ist im Moment die Realität. Wenn Sie, die Kollegen können ja nicht so aus der Büsche kommen. Ja? Und klar, der Kollege aus Berlin schon gar nicht. Also muss ja ganz
ich bin nicht mehr in Berlin, weißt du?
Also, ich will auch sagen, ich berate auch Stadtwerke.
Er ist in Berlin, er war gemeint.
Es sieht ein Stadtwerk
nicht du.
Das wollte vor 2 Jahren komplett umstellen. Hat eine ganz seriöse Studie und hat mich gefragt, der Geschäftsführer, kannst du mal gucken? Ja, das Ergebnis ist, also ich sag mal, die Mehrwertpreise liegen heute, ich glaube, in Mühlheim so bei 110, 120 Euro die Mehrwertstunde. Die sind auf 350 gekommen, nicht auf 400 Euro in mehreren Stunden. Natürlich wissen wir alle, dass Erneuerbare irgendwann nötig sind. Natürlich sind sie ja vernünftig. Wir alle wissen das. Tatsache ist, wir alle müssen auch bezahlen. Der Dr. Böttrich erzählt ja den ganzen Abend. Muss ich auch nicht richtig zu. Wir werden das gegenwärtig nicht bezahlen. Das ist meine These.
Sind der Nächste.
Ich bin ja schon alt. Vielleicht gibt es ein paar Jüngere.
Sie sind der Nächste.
Also wie gesagt, ich würde das ein bisschen einschränken.
Es ist dann,
naja, man kann ja Kostenentwicklung schon ein bisschen antizipieren. Und dann sieht man, dass eben ein Mix aus verschiedenen Technologien natürlich, zu, wie gesagt, es wird zu höheren Preisen kommen, als wir sie von vor 3-4 Jahren aus der Gastherme raus eben gekannt haben. Ja, das ist total zwangsläufig. Aber 300, 400 Euro die Mehrwertstunde halte ich für etwas sehr hoch. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt bis auf Weiteres in der Ferne, wenn wir ein bisschen Normalisierung auch wieder von Preisen haben, weil wir die ja leider nur verzögert dann nicht in die Preisbremse unterbringen konnten als Fernwärmeversorger, reden wir so im Mittel zwischen 100 und 200 Euro die Megawattstunde.
Nochmal, eine Eigentümergemeinschaft, gegenwärtig 280 gegenwärtig, nichts von leider. 280 Euro.
Bei der Fernwärme meinen Sie?
Bitte?
Und bei der Fernwärme oder
bei der
Fernwärme. Ich sag ja, wir haben jetzt, ich habe ja gesagt, wir haben durch die Energiepreiskrise Anstiege gehabt in den Energieträgerpreiszusammensetzungen, die jetzt durch die Regulatorik verzögert im Fernwärmepreis ankommen erst. Ja, bei den Privatkunden wurde durch die Energiepreisbremse letztes Jahr weggeschluckt und wurde nicht transparent. Bei der Fernwärme sind wir durch die Regulatorik gezwungen, das jetzt erst umzulegen und dadurch haben wir sehr hohe Preissprünge gehabt. Die werden nächstes Jahr wieder drastisch runtergehen. Ich werde Ihnen versprechen, sie werden weit unter 200 Euro die Megawattstunde wieder landen. Ja.
Aber jetzt habe ich den Herrn hier in Grün vor mir, der die ganze Zeit...
Ich möchte mal auf Preise kommen. Das ist interessant. Also erstmal, finde ich gut, dass Herr Bachmann hier ist. Er hat uns damals nämlich geholfen, weil damals war auch politisch noch hohe Anschlussleistung. Und ich als Ingenieur habe mal Folgendes gemacht. Ich habe einfach mal geguckt, was läuft denn maximal durch die Fernwärmeübergabestation. Und dann hatte ich es Herrn Bachmann zu verdanken, der dann gesagt hat, ja, wir reduzieren die Anschlussleistung auf den vernünftigen Wert. Ja. Und das ist jetzt meine Frage an den jetzigen Geschäftsführer Dönnebrink. Ich bin ein Fan von Fernwärme, aber unsere Preisbleibklausel basiert auf Gas, auf Kohle und auf Öl. Und wenn wir von Dekarbonisierung reden, dann müssen wir ja auch im Prinzip die Fernwärme an anderen Preisstrukturen festmachen. Das Gas steigt, der Ölpreis steigt, ja, aus politischen Gründen, und jetzt steigt die Fernwärme. Warum?
Was ist deine Zukunft?
Also mal erstens noch mal ganz kurz abholen. Die Preisgleitklauseln im Prinzip bei der Fernwärme, die sind gesetzlich vorgegeben und sie beinhalten ein Kostenelement und ein Marktelement. Ja. Das sind die wesentlichen Elemente. Zurzeit im Prinzip ist noch im Prinzip Gas oft das Kostenelement, bei manchen ist es Öl, aber jetzt kommt bei uns, wir haben auch schon Verträge, die wir neu abgeschlossen haben, mit einem sogenannten Fernwärmeindex versehen. Da im Prinzip gehen alle Erzeugungsarten rein. Also Öl, Gas, genauso erneuerbare Energien. Und das ist etwas, was wir auch im Prinzip jetzt machen, dass wir uns nochmal die Preisgleitklauseln nach vorne raus angucken, wie wir so etwas überarbeiten. Aber relativ klar ist, sie werden immer in der Preisgleitung, sagen wir mal, Bewegung haben, dann auch der Preise, weil sich die Produkte ändern. Die Frage ist dann oft ja nur, mit welchem Zeitverzug. Zum Beispiel, es gibt Preisgleitklauseln, die gehen sofort auf den Spotmarktpreis im Gas, da haben sie nur 3 Monate Verzug, da trifft nicht ganz ein, was Herr Lobo sagt. Da haben sie aber dann jedes Quartal eine Preisanpassung. Und es gibt Fernwärmeanbieter, die passen nur einmal im Jahr an. Und da haben sie jetzt genau das Thema, dass sie die hohen Preise aus 22, 23 heute in den Preisen wiederfinden, wo nämlich genau die Preisgleitung weggenommen ist. Das ist aber ein Thema, was ich ja eingangs sagte. Auch wir als Unternehmen müssen uns umstellen. Auch wir gehen dahin, dass wir im Prinzip diese Produkte jetzt alle überarbeiten, um da uns zu öffnen. Hinzu kommt ja auch, was hier mit der Anschlussleistung. Der Gesetzgeber hat uns ja auch zurzeit aufgefordert, dieses Thema sowieso anpacken zu müssen. Wir haben eine Änderung, das praktizieren wir auch. Und zum Beispiel bei uns als Unternehmen ist es heute auch so. Wir schließen heute nur Fernwärmeverträge über 2 Jahre ab, nicht mehr über 10 Jahre, aber früher gemacht, weil wir auch gesagt haben, auch da muss man sich öffnen. Das sind ja alles Parameter, die wir versuchen auch zu verändern als Unternehmen.
Aber worauf könnte zukünftig, wenn wir dekarbonisiert haben, wenn eine Preisgleitklausel passiert,
also,
weil wenn Gas wegfällt und Öl wegfällt, worauf sollen Sie dann den Index
ziehen? Also, da werden Sie im Prinzip nachher Produkte haben, die strombasiert sind in gewisser Weise, weil auch im Prinzip die tiefe Geothermie hat natürlich Kapitalkosten, aber sie hat nachher Stromkosten für die Förderung, für das Verteilen. Sie werden stark stromlastig werden. Genauso werden sie, was ich im Zweifel, Biomethan haben vielleicht, was da eingeht, im Biomethanfaktor haben. Das wird daraus entstehen. Aber das, was Ihnen vorsteht, das wird aber sich langsam raus... Also die Preisgleitklauseln wird man in Zukunft, will ich mal tippen, öfter anpacken müssen. Wir haben heute sehr starr 1- oder 0-Systeme. Und wir werden jetzt ergänzen, mit Biomethan oder mit Stromprodukten, dann irgendwann nochmal wieder mit mehr Kapitalkosten. Das wird sich jetzt einfach aufbauen über die Jahre. Aber ist für uns auch ein Experiment. Hört sich komisch an. Wir wissen heute auch noch nicht, wo wir in 5 Jahren sind.
Also wir haben jetzt noch dieses Jahr eine Veränderung genau dieser Verordnung, die dahinter liegt, die AVB-Fernwärmeverordnung. Das wird jetzt in die Länder- und Verbändeanhörung wahrscheinlich im Mai oder Juni gehen. Das ist ein sehr langer Anlauf. Diese Basierung auf dem Gaspreis ist ursprünglich genau von den Verbraucherschützern in den 80er Jahren da reingekommen, weil Gas so billig war. Wir haben gesagt, damit Fernwärme nicht teuer wird, nehmen wir den billigsten Vergleichsmaßstab, nämlich eine Gastherme von vor Ort sozusagen virtuell an, als Konkurrenz, als Marktelement, um eben eine Dämpfung der Fernwärmepreise auch zu haben. So, da vorne raus, völlig richtig, werden wir strombasierter unterwegs sein. Auch in Wärmenetzen wird es ja Großwärmepumpen geben und so weiter, auch auf Strom laufen. Dann wird es eben natürlich vor Ort auch Wärmepumpen in der Einzelversorgung von Objekten auch als Vergleichsmaßstab geben, auch wieder strombasiert. Und dann muss man natürlich gucken, wie schnell sich solche Veränderungen auch ergeben. Letztendlich sind das auch individuelle Verträge, die verhandelt werden, wo man natürlich nur auch schauen muss, wie tief greift man in die Vertragsfreiheit eben vor Ort der Leute auch ein. Aber generell, der Nurik hat das ausgeführt, völlig richtig, wir werden zu kürzeren Vertragslaufzeiten wahrscheinlich flächendeckend kommen. Aber auch da sind die Interessen wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen und Bürgern und Bürgern sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Aber wir sind mitten in einem Veränderungsprozess. Das schluckt auf jeden Fall, Martin, würde ich mal sagen, 50% unserer Arbeitszeit im Moment, das ganze Fernwärmethema und Preisänderungen einfach weg im Verband. Ja. Das ist eines der Themen der Stunde, wenn man so will. Ja.
Herr Novak.
Mein Name ist Waldemar Novak. Ich habe eine Frage. Sie hatten anfangs ausgeführt, dass insbesondere die zentrale Wärmeversorgung in den dicht besiedelten Gebieten stattfindet. Die dezentrale, also wo mehr Einfamilienhäuser stehen, im südlichen Bereich von Mülheim. Jetzt ist natürlich die Frage, damit haben Sie natürlich automatisch eine Verlagerung vom Gas zum energetischen Bereich elektrische Energie. Für die Versorger bedeutet das, weil das auch Gebiete sind, wo auch wahrscheinlich die meisten E-Fahrzeuge sind, bedeutet das, eventuell Spitzenzeiten im Stromverbrauch, womit die Lästen die Netze einseitig in bestimmten Teilbereichen Mülheims belastet werden. Gibt es da verlässliche Annahmen, wie das bewerkstelligt werden soll?
Also das trifft ja die Kollegen der RDR Westnetz. Aber klar, die rechnen immer wieder Szenarien, Herr Novak, die das betreffen wird. Und auch da sieht der Gesetzgeber, oder auch dafür machen wir heute digitale Netze. Also da werden ja diese Niederspannungsboxen ausgetauscht, die zurzeit dumm sind, in Anführungsstrich, technisch aber super. Wir haben 800 Stück davon im Mühlheimer Stadtgebiet. Die werden jetzt 180 Stück ausbessern die nächsten 2-3 Jahre, um nämlich genau dann festzustellen, wie ist der Stromfluss in einzelnen Gebieten. Und in Zweifel wird es dazu kommen, das kennen Sie ja, dass wenn Sie im Prinzip, dass man da auch vielleicht Lastabschaltung vornimmt, das geht heute schon bei den Ladeboxen, und das wird auch alles digitaler und intelligenter sein müssen. Also dieses alte Thema, ich stöpsel ein, ich habe Strom zurzeit, das wird es vermutlich in gewissen Bereichen dann auch nicht mehr durchgehend geben. Es wird an 350 Tagen gut funktionieren, aber es wird Tage geben, wo es halt nicht gut funktioniert.
Herr Frau Grafen, Sie haben natürlich gleichzeitig bei den kommunalen Wünschen auch dezentrale Energieeinspeisung durch Photovoltaik von Hausdächern. Und damit haben Sie natürlich auch Spitzenlasten, die Sie zu bestimmten Zeiten in bestimmten Gebieten, das heißt in den südlichen Gebieten vom Mühlheim, konzentriert einspeist.
Aber das ist aber, Herr Novak, ein relativ einfaches Problem für die Stromversorger. Weil sie haben zum Teil Abnahmequellen vor Ort, ansonsten transportieren sie da den Strom dann mit diesen intelligenten Netzen, was weiß ich, über 2 Kilometer. Sie haben ja nicht das Thema, zum Beispiel, wenn Sie das Thema haben, weil Sie da auch das Thema kennen, um am Flughafen, wenn Sie 120 Hektar belegen würden mit PV-Anlagen. Da haben Sie natürlich ein extremes Aufkommen an PV, und das müssen Sie natürlich über Hochspannung oder Höchstspannung abtransportieren. Das haben Sie aber, wenn Sie da jetzt in Saarland sind und der eine hat da irgendwie 6 kW Peak liegen auf seinem Haus, der andere hat da 12 liegen, das ist alles kein Problem. Das kriegt man gut dann noch abtransportiert. Wenn Sie mit Westnetz reden, die haben ganz andere Probleme. Die haben das Problem in den ländlichen Räumen, der Bauer, der mal eben, was weiß ich, da 80 kW liegen hat auf seinen Dächern und da gar keiner Strom in dem Bereich abnimmt. Das sind eigentlich die Probleme heute, die man hat in den Stromnetzen.
Also wir werden ja flächendeckend die Verteilnetze digitalisieren. Das ist auch eine gesetzliche Auflage jetzt für alle Verteilnetzbetreiber, das bis spätestens 2029 auch zu tun. Und dann wird man digital vor Ort eben genau alles automatisiert, algorithmisch, Ausgleich von Energie, von Verbrauch und Erzeugung nach Möglichkeit direkt vor Ort auch organisieren. Ne? Heute haben meine Kollegen über sogenannte Energiepartnerschaften, Energy-Sharing-Modelle auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium diskutiert. Da soll das eben ermöglicht werden, in Echtzeit vor Ort Ausgleich, Verbrauch, Erzeugung zusammenzubringen. Elektromobilität, da hat man einfach mal eine 100 Kilowattstunden Batterie im Auto drin hängen. Wenn der Strom auch aufnehmen kann, zurückspeisen kann ins Netz, dann ist vor Ort auch eine ganze Menge an Ausgleich in der Zukunft möglich. Auch Hausspeicherbatterien, die sich ja sehr schnell, sehr stark durchgesetzt haben, müssen natürlich auch in dieses Konzert mit eingebunden werden. Ja. Es wird immer auch vor Ort zu einzelnen Problemen kommen können. Aber wie gesagt, es gibt einfach viel Innovation, die auch Probleme abmildern kann. Und in Verteilnetzen steckt viel mehr als Reserve im Durchschnitt, als wir es in der Vergangenheit angenommen haben. Und diese Reserve wollen wir eben durch Digitalisierung heben. Das wird aber natürlich an der reinen Ausbau-Notwendigkeit jetzt nur begrenzt was wegnehmen. Die bleibt trotzdem auch bestehen in vielen Stellen.
Danke, letzte Frage.
Ja.
Nur eine Frage in dem Zusammenhang, dass Sie natürlich als kommunalen Betreiber Gas und Energie interessiert sind, an intelligenten Strömen, was Energie, Gas betrifft. Gibt es denn da durchaus Gedanken, bestimmte Konzepte seitens des Unternehmens für die Bürger besonders zu fördern?
Was meinen Sie jetzt damit?
Also es gab früher mal von der Agena, gab es dann, wenn Sie jetzt einen neuen Gasanschluss haben, dann bekommen Sie beim neuen Gasanschluss besondere Sonderkonditionen. So, es kann natürlich durchaus sein, wenn Sie jetzt eine neue Wärmepumpe einbauen und den Energievertrag mit uns abschließen für die Stromversorgung der Wärmepumpe, dass es da möglicherweise besondere
Tarife gibt. Also klar, also zum Beispiel, wenn Sie heute Fernwärme machen, gibt es bei uns auch Zuschüsse. Aber das, was Sie ja ansprechen, Novak, ist ja eigentlich das vertriebliche Argument, was Sie, das hat, wenn man ehrlich ist, auch relativ wenig mit Energiewende oder sowas zu tun, sondern es ist einfach ein Marketingprozess, den wir machen und was wir auch beobachten. Das ist so. Aber da muss man natürlich auch mal wieder sagen, irgendwann stößt man aber auch an seine Grenzen, auch als Unternehmen, weil dann sind wir beim Verbraucherschutz, weil ich darf Ihnen dann im Zweifel keinen Fünfjahresvertrag aufschwatzen, in Anführungsstrichen, für den Strom oder sowas, weil dann sagt nämlich der Gesetzgeber, nee, du darfst maximal einen Jahresvertrag bei mir abschließen. Und das ist ja auch so ein Has- und Igel-Spiel, also eigentlich Sie wollen von uns Kapitalkostenzuschuss haben, der Gesetzgeber fängt mit seinem Verbraucherschutz an und sagt, das geht aber nicht. Und da drehen wir uns dann ein bisschen nachher im Kreis rum. Auch das ist ein Thema, was man auf der Zeitachse nochmal auch nochmal Gleichklang bringen muss.
Also was wir jetzt in der Fläche beobachten, ist, dass natürlich ganz viele Stadtwerke auch versuchen, immer mehr Dienstleistungen auch anzubieten, natürlich Energieberatung letztendlich mitmachen, Wärmepumpen mitvertreiben, gucken, prüfen, was ist für denjenigen vor Ort eine Möglichkeit. Hannover fängt damit an zu sagen, wir stellen nochmal für die Übergangszeit zum Beispiel eine Gasheizung bereit, solange bis die Fernwärme dann da ankommt. Was macht jemand, wo die Gastherme kaputt geht, der aber in 5-6 Jahren an die Fernwärme rankommt? Der hat ja sonst alleine erstmal ein Problem. Da sagen die auch, okay, wir nehmen dich an die Hand, versuchen das mit dem Kunden gemeinsam zu organisieren. Das ist natürlich ein sehr kleinteiliges Geschäft. Dann kann natürlich auch so ein Stadtwerk nicht das per se günstigste Angebot legen, wenn man das jetzt vergleicht mit irgendwelchen anderen Angeboten. Ist dann eben so eine Versicherungslösung vor Ort, die dann eben ein bisschen mehr kostet, aber die Menschen umfassend auch mitnimmt, würde ich sagen. Ja.
Herr Lobo, Sie brauchen gar nicht bis Hannover zu gehen. Also wir bieten für große Gasgäste auch sogenannte Hortmobils an. Wir haben mehrere im Besitz und darüber hinaus im Prinzip arbeiten wir gerade daran, das nennt sich dann Wanderkessel, dass wenn bei irgendwo dann mal ein Kessel kaputt geht und es wäre im Prinzip das Thema, dass du was überbrücken musst, dass dann im Prinzip der ein- und wieder ausgebaut wird. Aber das sind ja alles gerade die Lösungen, die man machen muss, wenn man klar sagt, in dem Gebiet sind wir jetzt nicht morgen, aber wir sind übermorgen da. Bitte warte, lieber Kunde, damit wir dich dann anschließen können. Also das ist keine Lösung für 8 Jahre, aber wenn man sagt, in 2 Jahren ist es soweit, dann kann das eine Lösung sein. Das sind aber auch die Herausforderungen, die wir haben. Und das, um das auch nochmal zu sagen, das ist natürlich halt noch ein ganz anderes Problem, auch für uns als Unternehmen. Wir haben Kosten als im Unternehmen mittlerweile, die lassen sich überhaupt nicht mehr mit dem vergleichen, wie wir 2019 hatten. Weil wir immer wieder neue Nischen füllen müssen, weil wir neu was planen müssen, weil wir solche Dienstleistungen anbieten müssen. Und die rechnen sich heute ja noch nicht. Das sind Investitionen in die Zukunft, um diesen Transformationsprozess mit zu begleiten. Das muss man immer wieder sagen. Deswegen Ergebnisniveaus oder man redet davon, wir als Unternehmen, was wir Eigenkapital zu bilden. Zum Teil wird es einfach aufgefressen, auch zur Zeit schon von diesem Transformationsprozess, weil wir in Vorlastung gehen müssen, ohne dass es da im Prinzip 1:1 einen Ausgleich mehr gibt.
Wir hatten es nicht abgesprochen. Ich finde es aber toll, dass Sie das auch machen, Herr Dönnebrink. Ganz, ganz klasse. Weil natürlich, klar, die Leute erwarten diese
Orientierung. Sie könnten aber uns Kunde werden. Wir liefern auch Strom nach Berlin.
Ja, ich bin ja
schon. Fernwärme kann ich nicht, aber Strom geht. Ja.
Also es würde in der kommunalen Familie bleiben. Ich bin beim Berlin.
Ja, verlegen Sie das.
Aber danke für das Angebot.
Tolle Angebote.
Ich kann Ihnen eine Karte geben.
Der Herr in der zweiten Reihe.
Ja. Die Diskussion zeigt ja, dass sich künftig immer mehr auf das Thema Strom konzentriert. Das heißt, immer mehr wird Strom als wichtige Lieferquelle permanent wichtig. Jetzt stehen ja Aussagen im Raum, durch den Transferprozess zu erneuerbaren Energien wird Strom billiger werden. Auf der anderen Seite nehme ich als Kunde wahr, dass die Strompreise steigen, insbesondere durch die Investitionen in die Netze und die Netzentgelte. Wie sehen eigentlich Ihr Forecast aus im Sinne, wie wird sich der Strompreis entwickeln und was ist zu tun, um diesen Strompreis wirklich auch attraktiv zu halten im Sinne Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes, aber auch sozusagen Kosten durch Strom?
Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann tatsächlich, dass der Staat sich an den Infrastrukturkosten einfach beteiligt, weil sonst die Verzinsung der Investitionen in die Stromnetze natürlich zu drastisch steigenden Stromnetzentgelten erstmal führen wird. Ja? Das heißt, der Anteil, der nicht durch den Markt bestimmt wird, also nicht durch die zum Beispiel erneuerbaren beeinflussten Börsenstrompreis und so weiter, der wird dann eher steigen an der Kilowattstunde. Wir haben bisher, wenn man das vergleicht über die letzten zweieinhalb Jahrzehnte seit der Liberalisierung des Energiemarktes, haben wir eigentlich einen viel geringeren Kostenanstieg beim Strom gesehen als bei vielen anderen Gütern des täglichen Bedarfs. Also Strom relativ gesehen nicht so stark gestiegen. Für Wirtschaft ist der Strompreis zu hoch. Für Privatleute ist es anders, aber trotzdem auch spürbar. Und da ist natürlich sowas wie Eigenerzeugung durch PV etwas, was sehr attraktiv ist, weil es natürlich den Strompreis, den man für den Netzbezug zahlt, natürlich deutlich jetzt schon unterläuft. Ne? Das ist also eine Kostendämpfung, wenn man das sich selber organisieren kann. Am Ende muss der Strompreis so sein, dass der Umstieg in Elektrifizierung irgendwo attraktiv ist. Ja, und deswegen bin ich erstmal davon überzeugt, dass der Staat dafür Sorge tragen muss und dafür Sorge tragen wird, dass dieser Strompreis für die Endkunden nicht zu stark steigt. Sonst steigen sie nicht um. Steigen sie auf Wärmepumpen nicht um, sonst steigen die Fernwärmeversorger auf Großwärmepumpen nicht um. Der Staat hat noch viele Möglichkeiten, auf die Preisbildung einzuwirken. Wir könnten auch eine Mehrwertsteuer von nur 7% auf Strom zum Beispiel gewähren. Wir könnten die Stromsteuer streichen, auch 2 Cent. Es gibt eine ganze Menge noch an Möglichkeit am Strompreis als Staat was zu machen. Aber auch ein Staat muss sich refinanzieren. Am Ende muss dann das Geld woanders eingenommen werden. Ja? Das ist dann auch der Teil der Wahrheit. Können wir machen, Stromsteuer streichen, kostet 7 Milliarden Euro. Muss an einer anderen Stelle in den Bundeshaushalt sonst eingenommen werden.
Also, ich würde das noch ein bisschen ergänzen, mal was der Lobo sagte. Teil bin ich da ein bisschen kritischer. Also ich komme immer von der Erzeugungsseite. Und da ist im Prinzip das Thema, wir haben über PV gesprochen, da muss man sich auch mal ehrlich machen. Eigentlich, im Excel-Sheet klappt immer alles mit dem Strom. Aber das Lustige ist, Strom muss 365 Tage, 24 Stunden, 60 Minuten und da 60 Sekunden und da in diesen Millisekunden immer im gleichen Herzblatt sein. So, jetzt, ich habe selber eine PV-Anlage zu Hause. Meine PV-Anlage war in der Lage, ich glaube, ich habe 10,5 oder 11 kW Peak. Ich habe mal 0,7 Kilowattstunden am Tag produziert und ich habe 70 Kilowattstunden am Tag produziert. Damit will ich Ihnen mal zeigen, wie die Spreizung ist. Und das ist ja die große Herausforderung, da den Strom zur Verfügung zu stellen. Weil das Interessante ist ja, Ihre Wärmepumpe will den Strom haben irgendwann am 28. November. Aber lustigerweise, der Peak im Strom ist irgendwann am 31. Mai gewesen.
Ja, die eigene Wärmepumpe mit der PV-Anlage zu...
Nein, das nicht. Ich will Ihnen nur sagen, aber da ist der ganze Strommarkt in Deutschland aber zum Teil drauf aufgebaut. Sie haben das Problem, dass so viele Leute die Infrastruktur aufgebaut haben im Strom in der Erzeugungsseite, sie Probleme haben werden, dass sie an 365 Tagen im Jahr günstig Strom zur Verfügung haben. Sie haben heute Tage, wo sie den Strom für, wir hatten es wieder auf dem 1. Mai, für deutlich negative Megawattstunden abverkauft haben. Und sie hatten Tage auch schon, wo sie deutlich dreistellige Beträge gezahlt hatten, weil die sogenannte Dunkelflaute eingetreten ist. Kein Wind, keine Sonne und sonst war auch nichts da. Und dann ist doch der Super-GAU, weil da muss man auch ehrlich sein, wir sind ja auch da international abhängig. Sie bekommen zum Beispiel zurzeit starken Strom aus Frankreich, wieder aus den Atomkraftwerken. In dem Moment, wo die wieder vom Netz gehen, im Prinzip bricht auch wieder der Preis zusammen. Also deswegen, die Netzentgelte sind das eine, aber die Erzeugungsseite, die muss ein bisschen sinnvoller geplant werden. Und das ist sicherlich auch hilfreich, was jetzt gekommen ist, so überlegen zu sagen, man muss überlegen, ob in Bayern nicht stärker Kapazität in dem Bereich aufgebaut wird und bei uns vielleicht weniger hier aufgebaut wird, was sowohl der Stromerzeugung dient, das auch die Netzkosten reduziert. Aber mein Thema ist, sie werden im Zweifel sonst, und so müssen wir kalkulieren als Versorger. Wir müssen den Strom einpreisen zu den Zeiten, wo der Verbraucher ihn verbraucht von uns und er verbraucht ihn, wenn gerade die PV-Anlage nicht produziert, sondern im Prinzip, wenn im Prinzip die Dunkelflaute ist. Und das wird die Strompreise treiben.
Ich habe jetzt Klaus Schindler auf der Liste und den Herrn in Grün.
Ja, ich möchte noch das Thema kommunale Wärmeplanung und die Auswirkungen für die Bürger und Bürger, sprich auch Verbraucherinnen und Verbraucher zurückkommen. Wir haben ja vorhin gehört, dass ein wichtiger Punkt dabei sein wird, zu identifizieren, in welchen Bereichen wir demnächst große Fernwärme anbieten und wo das Ganze eher dezentral ist. Jetzt sage ich mal, wo ist in einem Quartier, wo ich mal als Laie sagen würde, das bietet sich aufgrund der relativ kompakten Bebauung an, als Fernwärme jetzt angeschlossen zu werden. Gleichzeitig weiß ich aber, da wo ich wohne, ich habe auch prima, prima Südseite auf dem Dach. Ich würde eigentlich viel lieber eine Wärmepumpe installieren und da jetzt den Kriegsstrom selber erzeugen. Vielleicht habe ich auch mal irgendwann ein Elektroauto vor der Tür stehen. Ich kann das auch mit als Speicher benutzen, es gibt auch Bier für das Laden und so weiter. Also ich hätte eigentlich ideale Voraussetzungen, obwohl ich in einem Fernwärmegebiet lebe, mich dezentral oder autark reinigermaßen autark zu versorgen. Es steht aber eines Tages, der Dr. Dönnebrink mit seinem Rohr vor der Tür und sagt, wo ist das doch, wo ich dich anschließe? Muss ich denn damit rechnen, dass in solchen Gebieten eine Art Anschlusszwang ausgesprochen wird? Weil letztendlich braucht ja auch die Mädel eine gewisse Investitionsbereitschaft. Wie wir gerade gehört haben, ist das Ganze ja nicht zum kleinen Preis zu haben. Oder kann ich das selber entscheiden, ob ich mich anschließen lasse oder ob ich lieber sage, ich versorge mich selber?
Also bevor Sie jetzt antworten, möchte ich an ein Bild erinnern. Also Klaus Schindler hat gerade gesagt, Sie stehen da vor der Tür und begehren Einlass. Also ich habe das vor Jahren, als ich noch Fernwärmekunde war, hier in dieser Nachbarschaft, sonntags erlebt, als bei uns ein Energieausfall war, dass Herr Dr. Dönnebrink selbst in der Grube saß und budelte. Also da ist jetzt nicht die Unwahrheit gesagt worden. Und ich hatte auch das Gefühl...
Ich war nur neugierig, ich wollte wissen, was die Kollegen da waren.
So, ich will aber der Antwort nicht entgegenstehen.
Ja, also Herr Schindler, was Sie ansprechen, ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich will es gar nicht auf Mülheim herabbrechen, das geht natürlich genau um das Thema Anschluss- und Benutzungszwang. So, und man wird sich natürlich die Frage stellen müssen, ich sage es einmal mehr sehr allgemein, wird man später, weil man die Kosten einer Infrastrukturinvestition für alle reduzieren kann, einen Anschluss- und Benutzungszwang einführen, wohlwissend, dass vielleicht der Einzelne dann mehr zahlen muss? Ich weiß es nicht. Ich kann es heute auch nicht beantworten. Aber das ist natürlich die Frage, die Sie gestellt haben. Auch da wird unsere Gesellschaft nachher eine Antwort drauf geben müssen. Ich kann nur sagen, für uns als Versorger, jetzt mal ist es natürlich immer sinnvoll, möglichst geschlossene Gebiete anzubieten. Ich bin da auch noch nicht so weit, dass ich darauf eine Antwort habe, aber ich kann nur sagen, das wird die Frage sein und auch da wird man eine Antwort drauf finden müssen. Und ich weiß nicht, ob es die Bundesvereinheit nicht kommt oder ob die Kommune nachher doch, ob sie in der Kommunalpolitik das entscheiden müssen, I don't know.
Also auf Bundesebene wird es sehr zurückhaltend behandelt, das Thema Anschluss- und Benutzungszwang. Das Verlangen, das auf Bundesebene irgendwie festzuschreiben, ist sehr gering. Wir sagen als VKU auch, das sind Entscheidungen, die in der Kommune getroffen werden müssen.
Weil sie die Verantwortung wegdrücken wollen.
Nun, Moment, weil die Voraussetzungen vor Ort auch höchst unterschiedlich sind und auch so eine Satzung, die dahinter stehen muss, ja auch extrem unterschiedlich ausgestaltet wird. Es gibt auch in Bereichen, wo es zum Beispiel in Hannover auch einen Anschluss- und Benutzungszwang gibt, auch viele Ausnahmen. Ja, weil natürlich nicht jedes Gebäude sich für den Anschluss an die Fernwärme eignet, selbst wenn es in so einem Gebiet liegt. Wenn es jetzt auf dem Grundstück sehr weit zurückgesetzt ist, man den Rohr sehr weit ziehen müsste, wird es unverhältnismäßig teuer, auch für die Allgemeinheit, die ja dann einfach höhere Leitungskosten hat, aber auch für den Anschlussnehmer. Da ist eine Einzellösung selbst in einem Gebiet, wo eigentlich Fernwärmenutzung zwar auch da ist, auch viel günstiger. Auch ist es da so, dass man natürlich seine Wärmepumpe, wenn man die schon mal gebaut hat, nicht wieder ausreißen muss. Ist ja klar. Wäre ja kommunalpolitischer Suizid geradezu, wenn man dazu beschließt, dass man sagt, die Leute, die schon mal eine Wärmepumpe gebaut haben, müssen die wieder ausreißen mit einer Fernwärme. Wird natürlich nicht passieren. Ja? Aber wir stellen als VKU schon die Frage, im Moment fördern wir den Fernwärmeausbau mit 40% der Projektkosten auf Bundesebene und wir fördern natürlich auch den Absatz von Wärmepumpen sehr hoch. Und wir sagen als Verband schon, überall dort, wo Wärmenetze kommen werden, ist es volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, gleichzeitig zum Beispiel Wärmepumpen für Leute auch zu fördern. Ja, das ist aber, wie gesagt, eine wirklich hausscharfe Sache. Wir stellen uns das dann eher so vor, dass Herr Dönnebrink sagt, naja, da komme ich mit meinem Rohr vorbei mit der Schaufel. 24 Stunden Notdienst vom Chef, das ist mal eine tolle Geschichte.
War auch kalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war irgendwie im Februar. War
kein schönes Wetter. Und deshalb haben wir ja auch gefroren.
Ja, und wenn der Fernwärmeversorger sagt, das Gebäude eignet sich nicht dafür, dann soll es auch eine Wärmepumpförderung geben. Selbstverständlich. Ja. Aber bitte nicht da, wo eigentlich Fernwärme eh kommt, wo es für alle billiger wäre, wenn sich alle anschließen, da auch noch sagen, Mensch, ich habe aber mehr Bock auf die Wärmepumpe und so. es macht es volkswirtschaftlich einfach sehr viel teurer.
Ja, ich wollte nur sagen, also ich persönlich bin vielleicht an einem Punkt ein bisschen anderer Meinung. Also ich bin eigentlich privat, bin ich nicht ein Fan davon, quasi den kommunalen Wärmeplan für jedes Haus konkret sofort vorzugeben, wie es ist. Sondern ich würde nur die Quartiere identifizieren und sagen, das ist Fernwärme und das ist sagen wir, das bevorzugte Produkt. Ich wäre für mich eine Anmaßung zu sagen, mit meinen EDV-Daten, die 28 kriegt die Wärmepumpe, die 30 den Fernwärmeanschluss, die 32 auch und die 34 wieder nicht. Also da bin ich eher ein Typ, der sagen würde, ich würde das großflächiger betrachten und sagen, das ist tendenziell ein Gebiet für eine Fernwärmeversorgung, das ist tendenziell ein Gebiet für eine Wärmepumpe. Klar, es gibt ein Mischgebiet, dann machst du auch eine Mischfarbe, aber das ist dann auch klar. Aber das ist ja auch ein Thema, muss man auch sagen, kommunale Wärmeplanung heißt ja nicht, wenn die 226 vorliegen, ich habe sie abgeschlossen. Ich muss sie ja immer wieder offen machen, immer wieder diskutieren. Spätestens alle 5 Jahre wird sie neu eingebracht. Also ist ja auch ein iterativer Prozess, der sich nachher auch nochmal annähert an Marktgegebenheiten. Es ist ja, ich sage auch deswegen für mich immer, es ist insbesondere eine Idee, wie ich eine Wärmeerzeugung zur Verfügung stelle und eine Idee, wie ich sie verteile. Und diese Idee wird halt auf der Zeitachse immer konkreter vor dem Hintergrund der politischen und technischen Randbedingungen wirtschaften.
Ja. Herr Professor Waldo.
Sie haben eben etwas sehr Schönes gesagt. Sie wollen den Strom nach Berlin liefern. Und haben vorhin gesagt,
ja, Herr Waldo.
Sind Sie denn so? Bei Fernwärme geht das nicht. Ich habe Gas und Strom, dann kann ich mir bundesweit meinen Versorger aussuchen, bei Fernwärme nicht. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich tendenziell davon ausgehen, dass ich in Zukunft 2 Mega-Erzeugungen habe oder Heizung habe, nämlich die strombasierte, die Wärmepumpe und die Fernwärme. Strombasierte Wärmepumpennutzer hätten jetzt das Privileg, dass sie sich ungefähr einen homogenen Strompreis aussuchen können, es sei denn, sie sind ausgeprägte Masochisten. Sie würden sich ungefähr das Stromniveau aussuchen. Wir haben vorhin von der Spreizung 1 zu 11 bei der Fernwärme geredet.
Ich weiß nicht. Ich habe das gesagt, ja, ja, auf den Markt. Also ganz so extrem wird das nicht.
Bei einem Fernwärmeanbieter, der letztendlich ungeschickt kalkuliert hat oder schlechte Rahmenbedingungen hat, da werde ich ja vielleicht, obwohl es technisch sinnvoller ist, Fernwärme zu nehmen, werde ich mich dann für eine Wärmepumpe entscheiden müssen, damit sich das preislich noch darstellen lässt. Oder aber ich muss auch eine ähnliche Regelung wie bei Gas, bei Fernwärme machen, dass ich eine Liberalisierung des bundesdeutschen Fernwärmemarkts habe und auch meinen Fernwärmeanbieter aus Hannover nehmen kann. Denn das Gas und der Strom kommen ja auch nicht daher, wo ich meinen Vertrag habe.
Aber Sie haben einen Unterschied. Gas ist ein homogenes Gut. Ja. Und das im Prinzip handeln wir eigentlich ja nur über Excel-Sheets. Aber das Interessante ist, die Wärme, die wollen sie tatsächlich bei sich zu Hause haben. Ja. Deswegen, die kann ich, weil da müssten sie mich ja als Mädel zwingen, dass ich in Mülheim zu den Kosten des günstigsten, sagen wir in Hannover, wo die aus dem Kontinentalheizwerk die Wärme auskoppeln, dass ich die Wärme dann hier zur Verfügung stelle.
Ja, aber das Gas ist ja auch, wenn ich beim Berliner Gasversorger einen Kontrakt habe, kommt das Gas ja auch nicht aus Berlin.
Ja, aber es wird ja europaweit gehandelt. Also leitungstechnisch alles verknüpft.
Wird ja das passieren, dass der Kunde sagt, okay, dann zahle ich einen 11-mal höheren Preis als dort, dann gehe ich doch lieber auf eine Wärmepumpe, auch wenn die physikalische technische Pumpe auf die
Wärme. Also wie gesagt, diese Preisspreizungen werden natürlich real nach vorne nicht so extrem sein, aber sie werden da sein und hat es ja auch wirklich deutlich auch gesagt, das habe ich deutlich ja auch gesagt, dass es sehr unterschiedliche Erzeugungskosten geben wird, nur ist eben bei der Fernwärme ist einfach reale Wärmeversorgung. Da kommen Kilowattstunden Wärme an, die müssen produziert werden. Die kann man nicht in Hannover produzieren, um sie in Mülheim zu liefern. Das geht nun mal nicht. Deswegen müssen die Kosten für die Wärmeproduktion auch hier vor Ort natürlich angesetzt werden.
Ja? Aber
Gas ist ja, wie gesagt, bundesweit gehandeltes und im Leitungsnetz kann man dann bundesweit auch übertragen.
Also nur damit Sie mal verstehen, wie das ist mit dem Gas. Wir sind als sogenannten Anbammel. Wir haben alle 28.000 Gaszähler bei uns in einem Rechenwerk drin. Ja. Da wird mit der Temperatur des Vortages, mit den Leistungswerten des Hauses hochgerechnet, wie viel Gas wir im Prinzip als Mädel im Gas von unserem Vorlieferanten für den nächsten Tag anfordern. Das wird bei uns eingestellt. Dann im Prinzip kommt eine zweite Rechnung. Dann wird geschaut, wer im Prinzip beliefert denn den Kunden. Die Mädel beliefert x Prozent noch hier im Gebiet, sagen wir 80%, 5% E.ON, 5% Vattenfall, der andere geht dahin. Und dann wird über einen Excel-Sheet ein Ausgleich dafür getroffen. Dann kriegen wir von den Vattenfalls Geld dafür, für das Netz, was wir zur Verfügung stellen. Und dann im Prinzip wie wird abgerechnet zur Gasbezug? Das ist ein ganz anderer Mechanismus als dem, den Sie in der Fernwärme haben. Weil das Problem bei der Fernwärme ist, Sie müssen tatsächlich die Wärme da durchschieben. Das Thema, was sicherlich mal irgendwann kommen könnte, im kleineren Maßstab ist, was man diskutieren kann, ob es eine Art Netzentgelte gibt bei der Fernwärme. Aber die würden bedeuten, dass dann vor Ort aber ein zweiter produziert, der quasi mein Mädelnetz nutzen kann, der quasi mir Netzentgelte zahlt und der hier in Mühlheim ein Grundstück kauft und dann tatsächlich Wärme zur Verfügung stellt. Sie werden aber nie die Wärme aus Hannover nach hier transportieren können. Und vielleicht auch zu dem Strom. Bei dem Strom haben Sie natürlich ein Thema und das ist auch die Frage, ob der Gesetzgeber das durchhält. Tendenziell ist das Stromnetz ja in Teilbereichen auch super subventioniert. Weil wenn Sie ehrlich sind, haben Sie gewisse Gebiete, da müssten Sie deutlich niedrige Strompreise haben heute, Netzentgelte haben, und Sie haben Gebiete, da haben Sie deutlich höhere. Und nur dadurch, dass man immer wieder große Gebiete bildet, nivellieren Sie diese Netzentgelte. Und das ist ein Thema, was dazu führt, wenn der Gesetzgeber diesen Mechanismus aufgeben würde, hätten Sie auch da eine Spreizung deutlich in dem Strommarkt drin.
Ich dachte jetzt eher an eine Nivellierung bei der Fernwärme.
Ja, aber ich würde sagen, aber die Fernwärme ist technisch limitiert. Sie müssen vor Ort produzieren. Sie können sie nicht ins Flugzeug packen und von München
nach hier fahren. Nicht einfrieren.
Die Rahmenbedingungen könnte man schon anpassen.
Also die Frage ist natürlich, wir reden ja über Bürokratieabbau, Land auf, Land ab. Wenn man jetzt sagen würde, man steigt in so eine Wärmenetzregulierung ein, um im Grunde eine Wärmeerzeugung und Wärmelieferung zu anbandeln, also das Netz von der Erzeugung irgendwie zu trennen, dann müssten die Stand heute 4.000 Wärmenetze regulieren, müssten dafür eine komplett neue Regulierungsstruktur erstmal schaffen in den Ländern, im Bund, wie auch immer. Und wir werden natürlich viel, viel mehr 1.000 Wärmenetze jetzt auch gesehen und gebaut sehen werden. Das heißt, wir reden über einen Regulierungsaufwand, der so gigantisch wäre, wo man dann die Frage stellt, wird der dazu führen, dass flächendeckend weniger Geld gezahlt wird durch die Verbraucherinnen und Verbraucher? Meine feste Überzeugung ist nein. Die Regulierungskosten sind sehr hoch, der Ertrag ist sehr gering.
Deswegen ist die Frage, was ist. Der Strompreis als Konkurrent und der Strompreis ist im Prinzip irgendwo nivelliert.
Der Strompreis wird ja auch schwanken.
Wie gesagt, mit der Wärme. Der Strompreis ist der gleiche wie in Berlin. Wenn ich Kunde bin und nehme Verifox und gucke mir an.
Aber klar.
Der Strompreis ist auch nicht der gleiche. Nur der Marktpreis ist der gleiche. Den kann man beziehen. Aber die Stromnetzentgelte unterscheiden sich vor Ort durchaus, weil die Verteilnetzentgelte eben nicht bundesweit umgelegt werden. Ja, aber gut, es gibt schon einiges einen Unterschied durchaus. Die Sache ist, wenn man auf eine Wärmepumpe setzt, dann ist man natürlich auch erstmal investiert in eine Stromtechnologie. Das heißt, man kann danach auch nicht nach 5 Jahren sagen, ach, jetzt ist es doof, jetzt gehe ich zu Biomasse oder gehe ich doch an die Fernwärme oder so. Man ist dann auch erstmal abhängig von der Strompreisentwicklung ein Stück weit, außer man kann ihn zum Teil über Eigenerzeugung vielleicht gehen. Ja? Deswegen zu sagen, man ist gefangen in der Fernwärme, würde ich immer ein bisschen relativieren, weil es auch andere Möglichkeiten gibt. Man kann sich auch so eine Klimaanlage reinhängen, ist jetzt für Stromnetz nicht so schön, aber kann der Einzelne auch mit Heizfunktion betreiben. Es wird Balkonwärmepumpen geben, hört sich jetzt alles noch ein bisschen sehr futuristisch an, ist es aber gar nicht, kommt alles in den Markt. Das heißt, selbst da, wo Fernwärme liegt, kann der Einzelne immer noch sagen, oh, ich will jetzt hier aber noch mir was Kleines dazu bauen, wo ich selber Wärme machen kann. Das heißt, auch die Fernwärme ist unter einem Konkurrenzdruck, kann keine Fantasiepreise nehmen auf Dauer, weil die Leute dann andere Lösungen wählen werden.
Ja. Jetzt habe ich Gerd Bachmann nochmal auf der Liste.
Vielleicht nochmal, das ist ganz wichtig, dass man da auf der Liste hat. Dr. Wellering hat es gesagt, Stromversorgung, es gibt die Gasversorgung. Der Fernwärmeversorgung ist es nicht die Fernwärmeversorgung. Es gibt zig Möglichkeiten einer Fernwärmeversorgung. Also ich komme an meine Geburtsstadt, da ist eine Auskopplung aus einem Hydraulikkraftwerk und dann wird man da den Dampf über einen Tauscher als Wärme nutzen. So, der andere Extremfall ist, Sie oder wer auch immer wohnt in einem 6-Familienhaus oder 4 oder wie viel auch immer. Und der stellt sich mit seinem Installateur dort ein Kessel oder heute Kessel ist noch Gasversorgung, ein Kessel oder eine große Wärmepumpe rein. Dann ist das Fernwärme. Aber Sie müssen immer bedenken, bei der Fernwärme bekommen Sie 100%. Wenn Sie alle anderen Versorgungen nehmen, haben Sie dazwischen immer noch einen Verlust. Bei der Fernwärme haben Sie 2% über den Mehrwertsteuer. Und diese Dinge werden häufig verkannt und es ist dann immer ein Rechenzentrum. Nochmal, es gibt zig Wärmeversorgung, auch in Müllheim, über alle möglichen. Es gibt die ganz großen und es gibt kleine andere, und es gibt in der Bundesrepublik alle möglichen Osten, die sind noch ganz anders. Dann wird möglicherweise mit 130 Grad geliefert. Herr Dönnebrink hat es gerade gesagt. Wir liefern, glaube ich, jetzt inzwischen bis 80 und 110 Grad. Aber es gibt auch Kaltwassernetze, das heißt mit 50 Grad. So, und darum ist die Fernwärme nicht genau so definiert. Immer unter der Verordnung, Fernwärmeverordnung. Vielen Dank für den Hinweis, die wird angepasst. Aber es wird auch da, wenn ich recht hätte mit meinen Preisen, wenn ich recht hätte, dann wird es auch da einen Wettbewerb geben.
Wird es geben. Es wird ja auch viel Kombinationen geben aus Technologien. Wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger, toller Hinweis. Es gibt sogenannte kalte Nahwärmenetze. Das ist jetzt ein bisschen der letzte Schrei, wenn man überlegt, was kann man vor Ort an Wärmenetz auch bauen. Dann kann man zum Beispiel sehr unterschiedliche Gebäude miteinander kombinieren. Also ein kaltes Nahwärmenetz kann auf 35 Grad nur laufen. Das kann zum Beispiel über Erdwärme gespeist werden. Neue Gebäude mit Flächenheizung, Fußbodenheizung und so sind da angeschlossen. Die brauchen nicht mehr als 35 Grad Vorlauftemperatur, weder für warm duschen, auch nicht für die Heizung durch die Flächenheizung. Da hat man einzelne Gebäude, die brauchen 70 Grad Vorlauftemperatur in den Heizungen, in den normalen Heizkörpern. Die kriegen dann eine einzelne Wärmepumpe zum Beispiel für das Gebäude nochmal extra auf den energetischen Zustand dieses einen Gebäudes aufgesetzt und speist sich durch das kalte Nahwärmenetz und dann wird die Temperatur geboostert für das eine Gebäude durch eine eigene Wärmepumpe. Also wir werden auch viele Kombinationen von Technologien sehen. Deswegen Wärmepumpe und Fernwärme ist kein Widerspruch, sondern wird vor Ort ganz oft dann in Kombination auch eingesetzt werden. Und das ist etwas, was sicherlich jetzt sich sehr schnell entwickeln wird vor Ort. Viele private Anbieter sind da auch unterwegs. Das machen nicht nur kommunale Unternehmen, Bürgergenossenschaften. Es gibt auch viele Kooperationen zwischen kommunalen Unternehmen und zum Beispiel Bürgern oder auch anderen, die Abwärme bereitstellen wollen. Und so. Also das sind sehr, sehr viele Entwicklungen, die jetzt richtig losgehen. Und wie gesagt, für den Endkunden ist natürlich eine leitungsgebundene Wärmeversorgung etwas sehr Praktisches. Erstmal grundsätzlich. Er muss sich um nichts kümmern. Das, was alles Dekarbonisierung ist, wird für ihn organisiert. So, das heißt nicht zwingend, dass es immer die billigste Lösung ist. Wirklich nicht. Aber es ist die komfortabelste.
Das hörte sich schon fast nach einem Schlusswort an und ich sehe so langsam Auflösungserscheinungen hier. Ich habe aber doch die Frage an die beiden Herren, haben Sie noch eine Message an uns Verbraucher, an uns Nutzer der Energie? Was können wir anders machen? Was können wir beeinflussen, außer halt die richtigen Politiker wählen, die dann also in Berlin die Gesetze entsprechend gestalten?
Also da kann ich mich nur im Prinzip an den größten fossilen Erdölproduzenten halten. Esso, es gibt viel zu tun, packen wir es an.
Sehr schön, sehr schöne kurze Zusammenfassung.
Ja, vielleicht auch in der Vergangenheit wussten viele Menschen noch nicht mal, was in ihrem eigenen Haus eigentlich für eine Heizung unten im Keller ist. Es ist alles so passiert und keiner hat sich richtig darum gekümmert. Ich bin da ganz bei Herrn Dönnebrink, man muss sich darum kümmern. Jeder muss da sein Schicksal auch ein bisschen selber mit in die Hand nehmen, sich informieren, was kann das Beste für die Zukunft sein. Und dann werden sich in sehr vielen Fällen Möglichkeiten auftun. Und da, wo es schwierig wird, da gibt es zum Glück mit Energieberatern, mit kommunalen Unternehmen und so weiter auch Leute, die einem helfen. Ja, also einfach sich kümmern, wird eben, da wird kein Weg dran vorbeiführen, wenn man Gebäudeeigentümer ist mindestens. Wenn man Mieter ist, dann wird tendenziell gekümmert. Das ist ja auch der Teil, wenn man sich damit einkauft. Wenn man Eigentümer ist, wird man sich anders kümmern müssen als in der Vergangenheit.
Also ich habe jetzt richtig Lust auf die Wärmewende.
Ja, das ist ja schon immerhin etwas,
kann ich als Berater arrangieren.
Etwas, was wir hier erreicht haben. Ja, wir sind hier alle mit vielen Fragen hingekommen. Wir haben viele Antworten bekommen. Aber ich glaube, wir nehmen genauso viele Fragen wieder mit nach Hause. Und deshalb wird das ein Thema sein, was genau wie die Energiewende immer weiter in Bewegung bleiben wird. Nichtsdestotrotz haben wir uns Gedanken gemacht, was kann man also den beiden Herren heute Abend mit auf den Weg geben? Ich sagte ja schon, wir haben einiges an kleinen Fragen, an größeren Teilen, hier zusammengetragen. Und genau das entpuppt sich auch in diesem Paket. Wenn Sie das näher betrachten, ich glaube, dann haben Sie die Möglichkeit, sich zu beschäftigen, auf andere Gedanken zu kommen. Herr Dr. Dönnebrink, ebenfalls. Wir waren da völlig gleich. Also auf andere Gedanken zu kommen. Also Sie brauchen da auch Energie, um das zu bewältigen, was in dem Paket ist. Und deshalb haben wir auch etwas Süßes dazugelegt, damit die Energie da auf dem direkten Wege bei Ihnen ankommt. Ja. Meinen ganz herzlichen Dank für die wirklich anregende Runde hier. Mein Dank auch ans Publikum für die Fragen, die gestellt wurden. Und ich hoffe, wir begegnen uns bei vergleichbarer Gelegenheit bald wieder. Herzlichen Dank.
So schnell können 2 Stunden vorbei sein. Ich hoffe, die Informationsveranstaltung hat einige neue Erkenntnisse bei Ihnen, bei euch gebracht und war eine lohnenswerte Beschäftigung. Gerne Feedback zu dieser Folge, ob wir mehr Veranstaltungen aufzeichnen sollen, ob das weiter in dieser Art und Weise in Ordnung ist. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder im Funkhaus Auerstraße zu einer höchstwahrscheinlich regulären Folge. Bis dahin alles Gute und bis dann.